Lebensmittel unterm Messer.
Ja, ein gemütlicher Abend steht bevor oder Sie haben alles gedeckt für den großen Frühstücks-Wochenend-Marathon. Klingt also nach einem perfekten Essen, aber dann gucken Sie mal ein bisschen genauer auf die Inhaltsstoffe. In Eis zum Beispiel ist Guarkernmehl eins von diesen E's. Und ob wir diese Dinge mit Guarkernmehl weiterhin unbeschwert genießen können oder uns lieber eine Alternative suchen sollten, das verrät uns heute Christian Niemeyer, Diplom-Biologe und Museumsleiter vom Deutschen Zusatzstoffmuseum in Hamburg. Schönen guten Tag, Herr Niemeyer.
Guten Tag, Frau Görz.
Erklären Sie uns doch erstmal, was ist Guarkernmehl? Ist das ein richtiges Mehl?
Ja, das ist ein Mehl, das gibt es in verschiedenen Handelsformen. Man kennt das als E412 und genau gesagt ist das zermahlenes Endosperm, also das Nährgewebe, was man um den Samen eines Keimlings einer Bohne hat. Das ist die Guarbohne, die in Indien, Pakistan, USA angebaut wird.
Klingt schon mal so eklig, dass ich es eigentlich gar nicht essen würde, wenn ich es vorher gewusst hätte. Wie wird denn das hergestellt?
Ja, Sie müssen natürlich die Bohnen ernten, also diese Samen. Eigentlich ist das eine Pflanze, die man von den Blättern her als Tierfutter benutzt. Aber man kann eben das Guarkernmehl nutzen im Lebensmittelbereich, überall. Das gehört zu den Hydrokolloiden und ist eine sehr, sehr große Bandbreite von Sachen, die man damit nutzen kann.
Hydrokolloiden kommt bei Ihnen so, wie ich Butterbrot sage. Das müssen Sie auch mal erklären, was das ist.
Da kennen Sie eine ganze Menge. Im Guarkernmehl ist es das Guaran. Sie kennen aus der Küche wahrscheinlich die Stärke. Das wäre so ein typisches Hydrokolloid oder aus dem Eiweißbereich die Gelatine, wo man eine Sülze oder eine Wackelpeter sowas macht. Mhm. Das sind spezielle Mittel, die ja zum einen die Zähflüssigkeit beeinflussen von Lebensmitteln, die ein bestimmtes Wasserbindungsvermögen mitbringen und die eventuell auch sogar so Vernetzungen, Gelstrukturen ausbilden können.
Klingt jetzt erstmal nicht so gefährlich und auch nicht so, als ob es unserer Gesundheit schaden könnte.
Ja, das kommt immer darauf an, wie Sie das herstellen. Diese Mehle sind ja keine reinen Substanzen. Das heißt, die enthalten durchaus noch Verunreinigungen. Das können Schalen oder Keimbestandteile sein. Und die haben dann wiederum Stoffe, die zum Beispiel das Trypsin im Stoffwechsel behindern. Das heißt, die muss man irgendwie rösten oder bleichen, damit man diese Stoffe außer Kraft setzt. Mhm. Und ja, das muss man als Hersteller eben bedenken, wenn man das einsetzt, ob man auch wirklich ein Guarkernmehl bekommt, was so inaktiv ist, dass man es bedenkenlos einsetzen kann. In den Mengen, die in Lebensmitteln vorkommen, würde man wahrscheinlich sagen, das ist harmlos. Ob Sie das allerdings in größeren Mengen zu sich nehmen, muss man dann wieder überlegen.
Aber es kommt tatsächlich in wahnsinnig vielen Lebensmitteln vor, oder?
Genau, wie die Stärke auch. Das sind ja universelle Bestandteile sozusagen. Die kann man für verschiedenste Zwecke nutzen. Auch in der Kosmetik, wenn Sie irgendwelche Cremes haben oder so. Und so ist dieses Guarkernmehl so universell einsetzbar. Und das hat so ein bisschen die Eigenschaften, die liegen zwischen der Stärke, dem Amylopektin, das ist der Bestandteil da drin, und der Zellulose. Das ganz Tolle an dem Guarkernmehl, das ist zum Beispiel kalt anmischbar und es hat eine ja für die Verarbeitung wichtige Funktion. Es ist, man könnte sagen, dieses Molekül ist nicht so sperrig. Das heißt, es ist, wenn Sie Stärke kennen, je mehr Kraft Sie ausüben, wenn Sie eine Mischung haben, umso fester wird das. Und das Guarkernmehl, Sachen, die damit gebunden sind, die werden eigentlich flüssiger, die fließen dann oder gleiten ab, weil es nicht so gute Netzwerke ausbilden kann.
Könnte man sagen, Guarkernmehl macht satt, aber dick?
Das gab es so in den 70er Jahren mal, da hat man angefangen, das als Diätprodukt zu vermarkten, weil man gesagt hat, das ist schlecht abzubauen. Der menschliche Körper hat keine Enzyme, die das aufbrechen können. Deshalb hat man gesagt, das ist sozusagen kalorienfrei. Bakterien können das im Darm schon verstoffwechseln. Aber das führte dann auch dazu, dass das in Granulatform oder Kapselform von den Leuten eingenommen wurde, weil sie gehofft haben, das führt ein Sättigungsgefühl nach sich ziehen. Aber da es eben das Vielfache an Wasserbindungsfähigkeit hat zu der Stärke, führte das dann teilweise dazu, dass es einfach im Kehlkopf oder in der Speiseröhre Verklebungen gab. Und das musste dann mit dem Krankenhaus behandelt werden.
Ja, was ich eigentlich meine, ist, wenn man das jetzt benutzt, zum Beispiel um Magermilchjoghurt ein bisschen aufzupeppen, also ein bisschen cremiger zu machen, dann hat man ja das Gefühl, dass man satter ist, aber wahrscheinlich auch schneller wieder Hunger.
Ja, Sättigung hat verschiedene Faktoren im Stoffwechsel. Also das ist natürlich, ob der Magen gefüllt ist oder nicht. Aber der Körper vermisst auch, was ist überhaupt für Energie da drin. Und im Joghurt hatten sie das Guarkernmehl höchstens mal eingesetzt, um das zu verfestigen. Da hat man aber andere Möglichkeiten heute. Sie können einfach den Wassergehalt erhöhen und die Leute wollen nicht so viel Fett oder ähnliches haben und sie wollen ja trotzdem einen vollen Becher verkaufen. Und dann kann man sowas zum Beispiel einsetzen.
Sie als Leiter des Deutschen Zusatzstoffmuseums, wie würden Sie denn sagen, steht dieses E so da zwischen all seinen Brüdern und Schwestern?
Wenn es sauber hergestellt ist, wenn Sie also wirklich keine Verunreinigung haben und sicher davon ausgehen können, dann können Sie das zu sich nehmen. Ob man es in allen Lebensmitteln braucht, ist sehr, sehr fraglich. Das haben Sie auch im Brot zum Beispiel, damit das schön frisch ist. Wenn Sie in Scheiben geschnittenes Brot haben, das soll ja nicht trocken werden. Das kann man wahrscheinlich auch aus anderen Mitteln erreichen als Diätprodukt. Ja, wenn Sie es eben verschlucken können und dass Ihre Speiseröhre verklebt, da würde ich auf jeden Fall von abraten.
Aber im Lebensmittel kann man, muss man aber nicht.
Kann man, muss man nicht, ist auch für Bioprodukte zugelassen. Es gibt da auch keine vorgeschriebenen Grenzwerte oder ID-Werte. Aber lange Zeit war eben ein Problem dieses Herstellungsverfahren, dass das aus diffusen Quellen kam und man nicht genau wusste, was da eventuell noch für Stoffe mit drin sind oder wie aktiv das dann noch ist im Stoffwechsel.
Immerhin wissen wir jetzt, dass E412 Guar-Kernmehl ist und dass es unserer Gesundheit nicht so richtig schadet. Vielen Dank an den Diplombiologen und Museumsleiter Christian Niemeyer vom Deutschen Zusatzstoffmuseum in Hamburg. Vielen Dank.